Noch nicht?
Nein.
Doch.
Ha. Irgendwann habe ich diesen Satz aufgeschnappt. Bei uns ist jeder zu was gut und sei es als abschreckendes Beispiel. War jetzt ein schlechter Start, oder? Während wir heute Morgen vor dem Gottesdienst gebetet haben für diesen Gottesdienst, musste ich an diesen einen Satz denken, den Paulus aufgeschrieben hat. Ich meine, es ist ein Buch, ein Brief an die Epheser geschrieben, dass jeder, du und ich, die wir Jesus kennen, der in uns lebt durch seinen Geist, dass wir von Gott geschaffen sind, zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Wir sind nicht als abschreckendes Beispiel geschaffen, sondern zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Du und ich, wir sind ein Exemplar der Gnade Gottes, die sich zeigt in dieser Welt. An dir und an mir soll man erkennen können, so gnädig ist Gott mit seinen Kindern, die verloren waren, gefunden wurden, die zu Hause angekommen sind. Du und ich zum Lobpreis seiner herrlichen Gnade. Das ist der Hauptsinn unseres Zusammenseins von heute Morgen, dass wir ihn ehren, unseren Gott, dass wir ihn groß machen. Und ich finde es großartig, dass auch am letzten Sonntag die Christine Loth geplant, weil ich sie gefragt habe, und die Martina Kienzel spontan hier vorne standen, um etwas zu erzählen zu Gottes Ehre, was er getan hat, wo sie beteiligt waren durch Gebet, um im Leben eines anderen Menschen etwas zu bewegen, was Heilung angeht. Gott braucht Menschen, er möchte Menschen brauchen, und auch heute Morgen möchte oder wird uns jemand etwas sagen zum Thema Gebet um Heilung. Ich habe den Detlef Geisler gebeten, etwas zu berichten, was er erlebt hat, miterlebt hat, wo er Teil davon geworden ist. Und deshalb bitte ich dich nach vorne, Detlef, dass wir einfach hören, was du erlebt hast. Es soll uns Mut machen beim Gebet um Heilung. Hier ist ein Mikrofon für dich.
Tja, was habe ich erlebt? Es ist ja immer eine spannende Sache, einen Alpha-Kurs zu machen. Und ein Alpha-Kurs, da gibt es den vierten Abend, und im vierten Abend geht es um das Thema Gebet. Und wir haben uns das immer so zur guten Angewohnheit gemacht, dass man das Ganze versucht, dann auch praktisch umzusetzen. Und wir hatten einen Alpha-Kurs, da hat der Arthur Propp, der auch hier in der Gemeinde ist, daran teilgenommen. Ein Jahr später war er wieder dabei mit seiner Frau. Und dann kam dieser vierte Abend, und ich habe dann wieder gesagt, ja, also jetzt haben wir ja eine Dreiviertelstunde über Gebet gesprochen, jetzt wollen wir es auch praktisch machen lassen. Gibt es denn irgendwas, für das man beten kann für euch? Dann natürlich auch immer mit der Hoffnung, dass diese Gebete erfüllt werden. Und ja, dann kamen so kleinere Sachen, und die Svetlana im Arthur, seine Frau, die sagte dann so, dass seit langem, nach so ein bisschen Zögern, sagte, ja, weißt du, wir können keine Kinder kriegen. Das funktioniert bei uns nicht. Und kannst du denn dafür beten? Mir ist erstmal die Spucke weggeblieben, mir ist so ein Kloß im Hals. Solche Gebetsanliegen kamen bisher noch nicht. was macht man da? Ja, man betet einfach. Und dann habe ich mir den Mut zusammengenommen und gesagt, Gott, das ist so toll, dass du dir hier mit so einem kindlichen Glauben kommt. Und möchte, dass ich jetzt für sie bete, dass sie Kinder kriegt. Muss ich gestehen, dass mir der Glaube ein Stück weit auch gefehlt hat, aber es ist ja ganz egal, wie viel Glauben ich habe. Wichtig ist, dass Gott dieses Gebet hört und dass er antworten kann. Es geht ja nicht, dass ich da irgendwas machen kann, sondern ich spreche einfach ein Gebet. Und das habe ich getan. Und ein paar Monate später war sie dann schwanger und sie haben auch zwei tolle Kinder zur Welt gebracht. Und das wollte ich einfach berichten, was Gott tut, wenn man kommt und für sich beten lässt. Ich muss aber auch sagen, dass es Situationen gibt, wo Gott in meinem Leben nichts getan hat, wo ich für Kranke gebetet habe. Ein ganz einschneidendes Geschichtle vielleicht noch kurz. Meine Mutter, die hatte eine kaputte Schulter, die musste operiert werden, ein neues Gelenk rein. Und da war so mein Wunsch da, dass sie doch vor der Operation bewahrt wird, dass Gott so heilen kann, dass diese Schulter wieder gesund wird. Und ich habe allen Mut zusammengenommen. Es ist auch nicht einfach, zu seiner Mutter zu gehen und zu fragen, darf ich dafür beten? Weil ich glaube, dass Gott da was tun kann. Und ich habe den Mut zusammengenommen, ich bin hingegangen, ich habe für diese Schulter gebetet und es ist nichts passiert. Und erst im Nachhinein habe ich dann gemerkt, wie schwer das ist, mit dem zu leben, dass Gott auch manchmal nichts tut. Aber ich will deswegen nicht aufhören, für Kranke zu beten. Ich will dranbleiben, weil ich glaube, dass Gott tun kann, wenn er es möchte. Auch über Enttäuschungen hinweg, auch wenn manchmal nichts passiert oder scheinbar nichts passiert. Weil meine Mutter hatte zwar die OP über sich ergehen lassen müssen, aber sie ist, so denke ich, schneller gesund worden, als man erwarten konnte. Und das ist vielleicht auch ein Teil von dem, wie Gott Gebete hört. Und ich möchte euch Mut machen, auch wenn manchmal scheinbar nichts passiert, dass ihr dranbleibt und für andere betet.
Vielen Dank, Detlef, für dieses Berichten. Ich denke immer wieder an diesen Satz von Christoph Hesselbart: Wir beten nicht erfahrungsorientiert, sondern wir beten verheißungsorientiert. Unsere Erfahrungen sind unterschiedlich. Ich habe letzte Woche berichtet von John Wimber, der erlebt hat, dass ganz lange gar nichts passiert ist. Und wenn er auf diese Erfahrung gehört hat, dass gar nichts passiert ist, hat er vielleicht irgendwann gesagt, ich höre damit auf, für Kranke zu beten, weil Gott ja doch nicht handelt. Aber er hat nicht aufgehört. Er hat sich nicht den Mut nehmen lassen, immer weiter zu beten. Und dann ging's los. Danke, Detlef, dass du dran geblieben bist. Davon will ich mir persönlich eine Scheibe abschneiden und mich ermutigen lassen. Letzten Sonntag war der Einstieg zu diesem großen Thema Gebet um Heilung mehr so auch ein Stück biografisch, was in meinem Dienstleben bisher für Impulse kamen, die mich mit beeinflusst haben in meinem Denken und Glauben. Und ich habe angekündigt, heute soll ein Bibeltext zugrunde liegen, über den wir miteinander nachdenken. Uli hat ihn schon gelesen aus den Synoptikern. Er hat den Markus gewählt, Kapitel 2. Ich habe den Matthäus gewählt, Kapitel 9. Und dann gibt es ja auch noch den Lukas, der berichtet in Kapitel 5. Die gleiche Geschichte mit unterschiedlichen Augen gesehen. Da hat jeder noch ein Stückle was zu ergänzen gehabt. Und das Ganze gibt ein Gesamtbild. Ich lese, es schadet uns nicht, nochmal Matthäus Kapitel 9. Meine Übersetzung ist ein bisschen anders wie deine. Ich habe die Neues Leben Bibel verwendet. Jesus stieg in ein Boot. Ihr könnt ja ruhig Luther oder was auch immer zeigen. Ihr werdet dann den Unterschied gleich feststellen. Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück in die Stadt, in der er wohnte. Ein paar Leute brachten ein einen Gelähmten auf einer Trage zu ihm. Als er ihren Glauben sah, sagte Jesus zu dem Gelähmten: Nur Mut, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Das ist Gotteslästerung, entrüsteten sich einige der Schriftgelehrten im Stillen. Jesus wusste, was sie dachten, und fragte sie: Warum habt ihr so böse Gedanken? Ist es leichter zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf und geh? Ich werde euch beweisen, dass der Menschensohn hier auf der Erde die Vollmacht hat, Sünden zu vergeben. Und er wandte sich zu dem Gelähmten und sagte: Steh auf und nimm deine Trage und geh nach Haus, denn du bist geheilt. Da sprang der Mann auf und ging nach Hause. In den Menschen, die Zeugen dieses Vorfalls geworden waren, stiegen Angst und Ehrfurcht auf. Sie rühmten Gott, dass er ihnen einen Mann mit so großer Vollmacht gesandt hatte. Ich möchte noch einmal beten. Vater im Himmel, danke für diesen Bericht in den Evangelien, der unseren Glauben stärken will. Rede du selbst, Herr, in unser Herz hinein und mach du uns Mut. Hab Dank. Amen. Wie gesagt, drei Evangelienschreiber haben das Gleiche berichtet, jeder mit einem anderen Blickwinkel. Matthäus berichtete, Jesus war wieder in Kapernaum, in der Stadt, in der er wohnte. Also da hatte Jesus tatsächlich eine Adresse, wo man wusste, da kann man ihn antreffen. Da war er überwiegend zu Hause, wenn er nicht mal gerade irgendwo mit den Jüngern unterwegs war, auf Wanderschaft. Und er kam eben zurück. Und das Haus, in dem er wohnte, so schildern es die anderen Evangelisten, insbesondere auch Markus, den wir schon gehört haben, das Haus war voll mit Besuchern. Also wenn wir manchmal ein Festle feiern bei uns in Wilweisenstein, kommt schon vor, dass in der Enge unseres Wohnzimmers auch in der Küche 20, 30 Leute sich drängeln. Aber ich glaube, das war noch nichts. Das war ein Dreck gegen das, was sich im Haus von Jesus abgespielt hat. Wie die Ölsardinen muss das gewesen sein. Da war kein Durchkommen. Es war überfüllt. Es war nicht voll. Es war übervoll. Die Leute standen nicht nur bis zur Tür, sie standen auch schon draußen. Dabei waren unterschiedlichste Leute gekommen, um dort mal bei Jesus zu sein. Es waren Pharisäer und Schriftgelehrte, berichtet Lukas. Leute aus Galiläa, aus Judäa und sogar aus Jerusalem sind sie angereist. Es war ein echter Hype um Jesus. Also, vielleicht haben die Jünger gedacht, Jesus, du brauchst ein größeres Zuhause, damit, wenn die Leute kommen, noch mehr kommen können. Und drin war Jesus. Und was hat er getan? Er verkündete ihnen das Wort Gottes. Und das wissen wir schon aus den Evangelien, wenn Jesus das Wort Gottes verkündet hat, dann haben die Leute sehr schnell einen Unterschied gemerkt zu dem, was sie sonst erlebt haben in den Synagogen. Da redet einer mit Autorität. Da redet einer mit einer besonderen Kraft. Und interessanterweise beschreibt Lukas in seinem Evangelium, in dieser ganzen häuslichen Szenerie, wo Jesus predigt, die heilende Kraft des Herrn ging von Jesus aus. Also es war etwas, was die Leute dann ihm erzählt haben, als er das Evangelium aufgeschrieben hat, als er gefragt hat, Interviews gestellt hat. Wie war das? Da ging heilende Kraft aus von Jesus. Wenn das Evangelium gepredigt wird, dann sollte es nicht einfach nur Blabla sein, Worte, Worthülsen, sondern es soll immer auch etwas Kraftvolles sein. Der Apostel Paulus kommt nach Korinth und berichtet, wie er dort angefangen hat, das Evangelium zu verkünden. Er selber hat sich elend gefühlt, schwach, mutlos. Und er schreibt in seinem ersten Brief: In Erinnerung an diese ersten Tage und Wochen, ich war unter euch schwach und ich habe nur eines gewusst. Das Wort vom Kreuz, das habe ich euch gepredigt. Nicht hohe Weisheit, sondern das Wort vom Kreuz, ganz einfach. Damit euer Glaube nicht auf Weisheit gegründet ist von Menschen, sondern auf Gottes Wort und auf Kraft. Denn die Kraft, Entfaltung des Evangeliums in jeder Hinsicht, haben sie erlebt. ging es uns nicht durchs Herz, haben sie an Pfingsten, als Petrus zum ersten Mal so gepredigt hat, gesagt, ging es uns nicht durchs Herz. Es ist eine Kraft. Und in diese Szenerie hat Uli euch ja schon hineingenommen, kommen jetzt 5 People. 4, die ihren 5. Ich gehe wirklich genauso wie du davon aus, dass es enge Freunde waren, die ihren 5. Freund, der nicht gehen konnte, der gelähmt war, auf einer Trage hergebracht haben. Wir wissen nicht, wie weit die Anreise war, wie lange sie ihn schon getragen haben. Aber das war ihnen offensichtlich egal, wie weit es war. Und dann haben sie dieses Haus vorgefunden, überfüllt von Menschen. Und ich denke mal, 4 Leute können auch Stimmung machen, können auch ihre Stimme erheben. Ja, Platz da, wir haben was ganz Wichtiges, lasst uns durch. Unser Freund, der muss dringend mal zu Jesus. Hat alles nichts genützt. Die standen geschlossen und hatten nur eines im Sinn, nämlich zuhören, was Jesus sagt, noch was aufschnappen. Und die hatten hinten die Reihen geschlossen. Da war kein Durchkommen, deshalb haben die aber nicht aufgegeben. Manchmal empfindet man das so, da ist kein Durchkommen. Da ist kein Durchkommen. Irgendwelche Hindernisse wollen uns abhalten, bei Jesus anzukommen mit unserer Geschichte. Aber die haben sich nicht abhalten lassen. Die waren erfinderisch. Sie haben überlegt, wie kommen wir zu Jesus mit unserem Freund? Gingen aufs Dach, haben es abgedeckt. Was für ein Hammer eigentlich, ne? Die gingen wirklich jedes Risiko ein, die Freunde, weil sie dieses eine Ziel hatten, so sehr auf dem Herz hatten. Die Liebe zu diesem Mann war offensichtlich so groß, dass ihnen die Folgen ihres Tuns egal waren. Sie haben die Konsequenzen gerne in Kauf genommen, wenn da irgendeine Klage gekommen wäre. Hauptsache, er wird zu Jesus gebracht. Und sie haben ihr Ziel erreicht, lesen wir. Sie haben die Trage durch dieses Loch runtergelassen, müssen wir irgendwelche Seile dabei gehabt haben, direkt vor die Füße von Jesus. Die Szene ist schon gewaltig. Also es gibt ja Häuslisbauer unter uns, wenn da jemand kommen würde und ein Loch machen würde. Alle richten sich auf Jesus aus und plötzlich kommt eine Trage runter. Also das ist schon eine gewaltige Unterbrechung. Und jedes Mal, wenn ich diese Szene in den Evangelien lese, egal bei welchem der Synoptiker, berührt mich das ganz tief, weil ich hier etwas von einer gelebten Freundschaft lesen kann. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das wurde ganz, ganz, ganz praktisch. Und nicht jeder Mensch hat solche Freunde. Wenn wir die Evangelien lesen, lesen wir auch andere Berichte. Ich dachte beim Vorbereiten an einen Bericht aus dem Johannesevangelium. Die Szene spielt in Jerusalem bei dem sogenannten Teich Bethesda. Dort gab es jede Menge Kranke an diesem Teich, denn sie hatten dort eine fantastische Erfahrung gemacht, dass hin und wieder Gott es geschehen lässt, dass ein Engel diesen Teich in Bewegung bringt. Und immer wenn ein Kranker es schafft, da reinzukommen, wenn das geschieht, dann ist die Chance auf Heilung ganz, ganz, ganz groß. Und da wird berichtet im Johannesevangelium, einer der Männer, es waren wohl mehrere, einer der Männer, die dort lagen, war seit 38 Jahren krank. Als Jesus ihn sah und erfuhr, wie lange er schon krank war, fragte er ihn, könnte man jetzt sagen, völlig überflüssig die Frage, willst du gesund werden? Ja, der lag doch damit, der Hoffnung, irgendwann endlich mal. Und er sagte dann, Herr, ich kann nicht, sagte der Kranke, denn ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt, wenn das Wasser sich bewegt. Während ich noch versuche hinzugelangen, steigt immer schon ein anderer vor mir hinein. Ich habe niemanden, der mich in den Teich trägt. Es gibt viele Menschen, vielleicht sogar unter uns hier in der Gemeinde, die haben niemanden, der sie trägt, der sie sieht in ihrer Not, der nach ihnen fragt. In unserem Bekanntenkreis, in unserer Nachbarschaft, überall gibt es diese Menschen, die niemand haben. Und Jesus kommt hin und sieht ihn, spricht ihn an, willst du gesund werden? Und er sagt, ich habe niemanden. Ihr Lieben, es muss uns irgendwo wachrütteln, dass ganz viele Menschen um uns herum leben, die niemand haben. Die wohnen hier in der Rinnfeldstraße. Ich betone es ganz deutlich, die wohnen in der Kalverstraße, ihr ausgenommen. Ihr habt etliche. Aber da gibt es viele, die niemand haben. In der Liebeneckstraße und da, wo du zu Hause bist, in deiner Nachbarschaft, gibt es auch genug von denen, die niemand haben. Und Jesus sieht den, der niemand hat. Und erbarmt sich über ihn. Und ich glaube, dass der Wunsch von Jesus ist, dass wir werden wie die vier Freunde. Die hatten echten Erbarmen über diesen Mann und haben etwas getan. Ganz praktisch wurde das. Sie wurden dadurch Teil eines Wunders. So wie Detlef Teil eines Wunders wurde, so schwach du dich in deinem Glauben vielleicht auch gefühlt haben magst. Aber Gott hat dich gebraucht. Was für ein Ding. Möchtest du auch Teil eines Wunders werden? Dabei sein? Ganz persönlich nochmal, hast du das schon selbst erlebt, wie andere dich getragen haben? Und das mag nicht nur ein Tag lang gewesen sein, sondern vielleicht auch längere Zeit. Durch Gebet oder irgendeine ganz praktische Unterstützung. Oder hast du andersrum gefragt, dich auch mal selbst schon aktiv daran beteiligt, einen anderen Menschen durch Gebet und ganz praktische Hilfe zu tragen? Ich kann dir versichern, da warten genug auf dich. Wenn du dich fragst, was du im Reich Gottes tun könntest, da warten genug Menschen auf dich, die dich brauchen. Was dann ins Auge fällt bei diesem Bibeltext, ist natürlich dieser Satz über Jesus. Als er diese Gemeinschaft von vier Männern beziehungsweise fünf erlebt hat, was die da in Bewegung gesetzt haben, was die da getan haben, mit welcher Liebe sie es getan haben. Da heißt es in diesem Text, als Jesus ihren Glauben sah. Jesus sieht Glauben. Naja, Jesus ist ja der Sohn Gottes, allmächtig. Er ist erfüllt vom Geist Gottes. Gott selbst. Keine Frage, Jesus sieht Glauben. Ne? Aber ich glaube, dass man Glauben wirklich sehen kann. Stimmt es? Kann man Glauben sehen im Leben eines Menschen? Und zwar nicht nur, wenn man Jesus ist. Kannst du bei einem anderen Menschen Glauben sehen? Reicht es, wenn hier jemand aufsteht und das Credo, also das Glaubensbekenntnis auswendig heruntersagen kann? Reicht es? Oder ist es ausreichend, wenn wir hier regelmäßig zum Gottesdienst kommen und da sitzen? Oder ist es unser Level, dass wir sagen, ich bin aktiv in einer Dienstgruppe in der Gemeinde? Ich bin überzeugt, dass Glaube letztlich in der Tat zum Ausdruck kommt, an meinem Tun. Und auch an deinem Tun kann man letztlich ablesen, was du und ich wirklich glauben, was wir wirklich tun. Nicht, was wir sagen, sondern was wir tun. Im Jakobusbrief wird das mal sehr auf den Punkt gebracht. In Kapitel 2 ab Vers 17 heißt es, es reicht nicht nur Glauben zu haben. Ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, ist kein Glaube. Er ist tot und wertlos, schreibt Jakobus. Nun könnte jemand sagen, schreibt er weiter, manche Menschen haben Glauben, andere vollbringen gute Taten. Dem antworte ich, ich kann deinen Glauben nicht sehen, wenn du keine guten Taten vollbringst. Aber ich kann dir durch mein Handeln meinen Glauben zeigen. Du glaubst, dass es nur einen Gott gibt? Da hast du recht. Das glauben auch die Dämonen und sie zittern vor Angst. Aber trotzdem bist du ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Ganz schön angriffig, der Jakobus. Ganz schön angriffig. Er bringt damit zum Ausdruck, Glaube wirkt sich aus. Und das kann man sehen im Leben eines Menschen. Das wirkt sich aus in unserem Tun und Lassen. Allerdings müssen wir in der Geschichte gut und sorgfältig unterscheiden, dass Jakobus hier nicht es vom rettenden Glauben hat. Im Epheserbrief schreibt Paulus ganz deutlich, Kapitel 2, Vers 9, dass wir nicht aufgrund von Werken gerecht werden, weil wir genug getan haben, sondern aufgrund von Glauben allein. Da steht wörtlich, weil Gott so gnädig ist, hat er euch durch den Glauben gerettet. Und das ist nicht euer Verdienst. Es ist ein Geschenk Gottes. Ihr werdet also nicht aufgrund eurer guten Taten gerettet, damit sich niemand etwas darauf einbilden kann. Also die Basis, auf der wir stehen, sind niemals unsere Taten, die wir selber getan haben, sondern immer nur das, was er getan hat. Und darauf setzen wir. Daran halten wir uns fest. Darauf hoffen wir. Auf ihn vertrauen wir. Aber in unserer täglichen Nachfolge, wenn wir jetzt mit Jesus unterwegs sind, durch unseren ganz normalen Alltag, da soll es sichtbar werden. Veränderung. Paulus schreibt von Früchten, die heranreifen. Es braucht Zeit, aber es entsteht. Es ist heute dabei zu entstehen. Lebensveränderung, ein Wachstum des Glaubens, immer mehr zu werden wie Jesus. Jesus hat seinen Jüngern ganz deutlich im Johannesevangelium, wird es berichtet, gesagt, so gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. Also wenn man anfängt mit Jesus zu gehen, steht man unter diesem Vorzeichen, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, das ist der Maßstab, so soll unsere Liebe zueinander auch sein, so wie Jesus uns liebt. So sollt auch ihr einander lieben, eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Da wird Glaube sichtbar. Durch die Liebe, wie wir sie leben, wird Jesus sichtbar. Haben wir Luft nach oben, Jesus sichtbar zu machen in unserer Welt? Also, wenn wir uns das wünschen, wenn wir es wirklich wollen, dass Jesus sichtbar wird durch die Christusgemeinde Pforzheim, dann fängt es hier an. Da wird Glaube sichtbar durch die Liebe. Aber besonders wichtig erscheint mir diese Tatsache, wenn Jesus sagt, als er ihren Glauben sah, wenn wir diesen kranken Mann betrachten, der auf der Trage liegt und der nicht in der Lage ist, seinen Glauben durch eine Tat unter Beweis zu stellen. Welchen Glauben hat Jesus gesehen? Denn ohne Glauben geht's nicht. Detlef, selbst wenn er ganz klein ist, aber ohne Glauben geht's nicht. Welchen Glauben hat Jesus gesehen? Ob der Gelähmte selbst Glauben für seine Heilung aufgebracht hat, wird in diesen Berichten, egal welches Evangelium ihr lest, nicht richtig klar. Ob der Gelähmte selbst auch Glauben gebracht hat, den Jesus gesehen hat, wissen wir nicht. Aber Jesus spricht hier ja auch im Plural. Er sieht ihren Glauben. Vielleicht ist der Gelähmte subsumiert. Aber mindestens vier waren da, die Glauben hatten. Die ihren Freund gebracht hatten. Die ihren Glauben in die Tat umgesetzt haben. Und ihr Glaube wurde sichtbar. Sie waren zu viert gekommen, brachten den Fünften. Sie waren aktiv, hatten eine Erwartung, dass Jesus jetzt handelt. Geht gesegnet zur Demo. Eine Tat. Was sich hier andeutet, ist, dass Jesus auch auf den Glauben der Menschen antwortet, die quasi stellvertretend für den Kranken, der vielleicht gar nicht in der Lage ist, Glauben zu zeigen, zu kommen. Stellvertretend. In den Evangelien lesen wir, dass da ein Vater bei Jesus für seinen kranken Sohn bittet. Bitte heile meinen Sohn. Stellvertretend will er Glauben aufbringen. Und Jesus fragt, hast du Glauben? Oh Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Er ist sich selber unsicher. Aber er kommt zu Jesus in dem Vertrauen, dass er doch kann. Und da gibt es einen römischen Beamten, der Jesus für seinen Knecht bittet und sagt, du brauchst gar nicht mehr zu mir nach Haus kommen. Ich weiß, dass du Autorität hast, so wie ich Autorität über meine Soldaten habe. Wenn ich sage, dann spuren die. Und wenn du, Jesus, was sagst, dann wird's geschehen. Der hatte Glauben, stellvertretend, für seinen Knecht. Und was bedeutet das für uns heute? für dich und mich in unserem ganz normalen Alltag. Du kannst zu deinem kranken Nachbarn gehen, der kein Christ ist, und kannst ihm anbeten, für ihn zu beten. Du kannst ihm richtig anbieten, du, ich glaube an Gott und Gott kann wirklich Wunder tun, auch heute noch. Wäre es okay, wenn ich für dich bete? Christine Loth hat so eine Geschichte letzten Sonntag erzählt. Hat sie ein bisschen Mut gekostet und Überzeugungsarbeit von Jesus bei ihr. Aber dann ging sie hin. Und Gott hat gehandelt. Das bedeutet, du kannst theoretisch und praktisch auf die Fußgängerzone hier in Pforzheim gehen und vom Heiligen Geist dich leiten lassen und Menschen ansprechen, ich würde gerne für sie oder für dich beten. Da hast du den Glauben, die Person vielleicht noch gar nicht. Stellvertretend für andere zu glauben, für sie zu beten. Als Jesus ihren Glauben sah, welchen Glauben findet er bei dir und bei mir vor? Ich möchte wachsen in diesem Glauben und wenn ich nur wenig habe, dann möchte ich es auch wagen und trotzdem glauben, dass er handelt. Ein zweites fällt auf in diesem Text, dass es hier um Vollmacht geht. Als Jesus alle überrascht mit der Tatsache, dass er diesen Gelähmten, der jetzt offensichtlich als Kranker vor ihn gebracht wurde, dass er eingreift, sein vollmächtiges Wort spricht, steh auf zum Zeichen für die anderen, überrascht Jesus, dass er das nicht tut. Also ich glaube, dass die vier Freunde erwartet haben, also bitte mach was mit unserem gelähmten Freund, dass er gesund wird. Ist doch klar, oder? Das ist doch das, was sie wollten. Und Jesus überrascht alle und sagt, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Wir wissen nicht, ob der vorher noch gebeichtet hat, ob es statt bekannt war, dass es ein ganz schlimmer Finger war. Es ist eine Tatsache, dass alle Menschen Sünder sind und ihnen die Gerechtigkeit fehlt, die sie bei Gott brauchen. Jeder braucht Vergebung für seine Schuld. Nun, da ging es auch schon los, an dieser Kiste ging es gleich los. Kaum hat Jesus gesagt, deine Sünden sind dir vergeben, gab es da einige, die es besser wussten. Das geht auf gar keinen Fall. Sie sind nämlich mit dem Wissen aufgewachsen, dass Sündenvergebung eine Handlung des souveränen Gottes alleine ist. Nur Gott kann Sünden vergeben. Also wenn der Markus, der Paul, passt beides. Wenn der Paul hier daneben haut und ich mich dann deshalb auch verspiele mit der Gitarre, könnte ich hinterher sauer sein. Ah, Paul, was hast du da für einen Mist gemacht? Also wirklich furchtbar. Aber ich vergebe dir. Okay. Das ist so das, was wir können. Aber wir können nicht sagen, vergeb dir deine Schuld, die du sonst auch getan hast, wo du deine dunklen Flecken hast. Das steht mir nicht zu. Das steht allein Gott zu. Und jetzt tritt Jesus auf, überrascht alle, indem er gar nicht erstmal heilt, wie alle vielleicht jetzt erwartet haben, sondern er spricht etwas hinein in Autorität und Vollmacht. Deine Sünden sind dir vergeben. Ich glaube, dass wir hier ein Stück weit die Verhältnismäßigkeit im Auge behalten müssen. Was ist das Wichtigste? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass unser Namen im Himmel geschrieben steht. Höre ich da einen Amen? Jesus hat seine Autorität mit seinen Jüngern geteilt, als er sie lang genug geschult hat. Und sie ihn lang genug beobachtet haben, hat er nämlich gesagt, jetzt gebe ich euch meine Autorität und Vollmacht und ihr geht jetzt rum im Land und tut, was ich getan habe. Ihr werdet in meinem Namen Dämonen austreiben aus den Menschen, ihr werdet in meinem Namen Kranke gesund machen. Und das haben sie dann gemacht für eine bestimmte Zeit und dann sind sie alle wieder zurückgekommen und haben begeistert Geschichten erzählt. Es war ein Gottesdienst vielleicht wie jetzt, nur dass alle gekommen sind. Alle 70 haben nämlich was erlebt. Wäre doch eine coole Geschichte, geht raus aus diesem Gottesdienst und erzählt nächsten Sonntag, was ihr erlebt habt an dieser Stelle. Die kamen also alle zurück und haben gesagt, Jesus, das hat funktioniert. Jedes Mal, wenn ich da hineingesprochen habe, die Dämonen, husch, weg waren sie. In deinem Namen, die konnten nicht widerstehen. Und Jesus, die Krankheiten, die waren einfach weg. Jesus, es hat geklappt in deinem Namen. Und Jesus hat sie runtergeholt, bei aller Begeisterung und Freude, die sie dabei erlebt haben, bei jedem Triumph, und hat gesagt, freut euch nicht darüber, sondern freut euch darüber, dass euer Name im Himmel geschrieben steht. Im Himmel werden einmal alle Schmerzen und jede Krankheit weg sein, endgültig. Und doch will Jesus auch hier damit beginnen. Er hat damit begonnen und hat Vollmacht. Und diesem ganzen Gezerfe, hat Jesus jetzt die Autorität dazu oder nicht, greift er auf, indem er sagt, was ist denn leichter oder schwerer? Ob ich sage, steh auf, nimm dein Bett und geh, oder ob ich sage, deine Sünden sind dir vergeben. Aber um ihm zu beweisen, dass er diese gleiche Autorität für beides hat, hat er dem Mann gleich hinterher gesagt, jetzt nimmst dein Bett und gehst nach Haus. Und der Mann sprang auf. Und alle wussten, Jesus hat diese Autorität. Jesus hat diese Vollmacht, diese Befugnis, diese Gewalt. Exousia ist dieses griechische Wort, das da im Grundtext steht. Vollmacht in diesem Sinne ist eine übertragene, eine verliehene Autorität und steht immer in Beziehung, in einer Rangordnung von mehreren Personen. Der Vater hat den Sohn gesandt und in dieser Exousia, in dieser Vollmacht, handelt der Sohn. Und Jesus sagt, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Er hat sich immer am Vater orientiert und immer das getan. Und das war mit Sicherheit das Programm dieses Tages. Exousia. Heute zweifelt hoffentlich niemand hier in der Gemeinde, dass Jesus wirklich Vollmacht hat, Sünde zu vergeben, oder? Also ich hoffe mal, dass jeder am Ende des Tages spätestens nochmal den Tag Revue passieren lässt und denkt, oh, da gab es auch die ein oder andere Situation, Herr, die war nicht gut. Da habe ich mich verbabbelt, da habe ich meinen Mund nicht halten können, habe Menschen vielleicht mit Worten wehgetan, da habe ich etwas unterlassen, wo ich hätte etwas tun können und habe es einfach nicht getan. Hab den Mund nicht aufgekriegt, wo ich es hätte tun sollen. Was auch immer. Am Ende des Tages kommen wir immer wieder mal zu Jesus und sagen, Herr, bitte vergib mir. Ich habe versagt, ich habe gesündigt. Und glaubst du daran, dass er dann deine Sünde vergibt? Ja, mit der größten Selbstverständlichkeit, oder? Aber wie ist es heute mit der gleichen Exousia von Jesus? Im Namen Jesus um Heilung zu beten. Das ist das Gleiche. In der gleichen Selbstverständlichkeit heranzugehen und zu sagen, Jesus, du hast uns einen Auftrag gegeben, du hast uns Exousia, Vollmacht gegeben, das zu tun. Was bedeutet es, vom biblischen Vollmachtsverständnis her im Namen von Jesus zu beten, im Namen von Jesus Heilung zuzusprechen, im Namen von Jesus Sünde zu vergeben und so weiter? Was bedeutet das? Vielleicht macht es einen Erlebnisbericht, den ich am Ende der Predigt noch bringe, deutlich. Schon ein paar Jahre her. Ich hätte gern noch aktuellere. Vielleicht gibt es nächsten Sonntag, ganz bestimmt gibt es nächsten Sonntag was ganz Aktuelles. Jim Nötzelmann hieß der Mann aus Nürnberg, der Folgendes erlebt hat. Wir fahren jede Woche nach Zirndorf ins Ausländerlager. Normalerweise singen wir Lieder, trinken Kaffee und verkündigen dann das Evangelium. Einmal waren wir nur zu dritt und fühlten uns an diesem Tag nicht so sehr stark. Zum ersten hatten wir den Kaffee vergessen, zum zweiten den Overhead-Projektor, also deshalb ist schon eine ältere Geschichte. Und wie sollten unsere äthiopischen und indischen Freunde unsere Lieder ohne projizierten Text singen? Aber wir hatten eine Gitarre und so sangen wir einige Lieder. Es tat sich nichts Besonderes. Eigentlich war es ein großes Durcheinander. Wir beteten zum Herrn, wir sind schwach, aber du musst deine Stärke zeigen. Ich fing an zu predigen, aber mittendrin hatte ich den Eindruck, ich solle stoppen. Kurz zuvor waren vier Iraner hereingekommen. Ganz cool, sie rauchten Zigaretten, setzten sich ganz vorne hin und hörten der Botschaft zu. Da sagte der Herr zu mir, stopp, ich möchte jetzt heilen. Hammer, ne? Ich möchte teilen. An so etwas hatte ich überhaupt nicht gedacht. So fragte ich, was willst du denn machen, Herr? Und dann kam der Gedanke auch dazu, stelle fest, wer Schmerzen hat. Also fragte ich, hat jemand hier Schmerzen? Der Anführer der vier Iraner mit der Zigarette im Mund hob seine Hände. Er hatte ein Problem mit seinem Rücken. Und zwar gewaltige Rückenschmerzen die ganze Zeit über. So schaute ich ihm in die Augen und sagte zu ihm, Jesus möchte dir zeigen, dass er heute lebt. Und dann dachte ich, ach nein, was habe ich jetzt gesagt? Ich ließ ihn aufstehen, legte meine Hand auf seinen Rücken, betete und schaute ihm in die Augen und sagte, Gott hat dich jetzt heil gemacht. Dann sagte ich, wie geht's deinem Rücken? Er machte eine Bewegung und begann dann zu seinen Freunden sehr schnell auf Persisch zu sprechen. Gott hatte ihn an Ort und Stelle geheilt. Und wisst ihr, was geschah? Alle diese Männer kamen zu Jesus Christus. Einer der Iraner, ein überzeugter Moslem war er vorher, der sagte, ich verspürte eine Veränderung in meinem Herzen. Ich hätte 3 Monate lang predigen können und diese Männer wären nie zum Herrn gekommen. Aber Jesus hat nur 2 Sekunden gebraucht. Und ich glaube, das ist es, was er immer tun möchte. Wirkt natürlich gewisse Risiken, ne? Was habe ich da gerade gesagt? Und was spreche ich jetzt im Glauben aus? Es soll uns Mut machen. Es soll uns Mut machen. Ich erinnere zum Abschluss an Sätze aus dem Buch von Peter Wegner. Mir scheint, dass die Mehrheit unserer Gemeinden durch die Unterlassung des Gebets für Kranke ein erhebliches Maß an Dynamik im Gemeindeaufbau einbüßen. Wie gerne würde ich hunderte von Gemeinden sehen, die der heilenden Kraft Gottes in ihrer Mitte Raum gewähren, um so tausende von Menschen zu Jesus Christus und seiner Liebe zu ziehen. Es ist unser Wunsch, dass wir der heilenden Kraft Gottes in unsere Gemeinde und darüber hinaus Raum geben, es wiederentdecken und dass es zur Selbstverständlichkeit wird. Lasst mich beten. Vater im Himmel, danke für diesen Bericht in den Evangelien über den gelähmten Mann. Danke, dass du unser Herz formen möchtest, dass wir so werden wie diese 4 Freunde, die es wirklich auf sich nehmen, ihren Freund zu tragen, ihn zu dir zu bringen. Und mach uns zu solchen Männern und Frauen, die Menschen, die sich nicht helfen können, zu dir zu tragen, mit unseren Gebeten, mit unserer Begleitung, mit unserer ganzen Liebe. Und lass uns erleben, dass du uns deine Exousia, deine Vollmacht verliehen hast, um für sie zu beten. Und dass du dich verherrlichst, dass du groß rauskommst mit deiner heilenden Kraft in jeder Hinsicht. Dass Menschen erleben, dass du Sünde vergibst und dass du alle ihre Gebrechen heilen willst. Danke, dass du unser Herz formst in diesen Wochen, dass du unseren Glauben aufbaust, dass wir mutige Schritte tun und beginnen. In deinem Namen. Amen.